Ostern. Karfreitag liegt noch gar nicht lange zurück und wir haben an Karfreitag zwei Personen etwas näher betrachtet. Das waren die beiden Männer rechts und links am Kreuz von Jesus. Heute geht es um andere Persönlichkeiten, ganz andere Persönlichkeiten, die an der Seite von Jesus unterwegs waren. Und zwar spreche ich von Engeln. Noch einmal einen Blick zurück in den Garten Gethsemane, Donnerstagabend. Jesus ist allein, er betet, er hat Todesängste. Und da kommt im Moment der größten Angst, kommt jemand an seine Seite. Und Lukas beschreibt im Kapitel 22, im 43. Vers folgendes. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Da war auch Jesus Christus am Ende aller seiner Möglichkeiten war, kam ein Engel an seine Seite. Und da wir heute Ostern mit Blumen und allem feiern, habe ich gedacht, wir schauen einmal, was da genau passiert ist. Zwei Frauen kommen ans Grab und sie begegnen wiederum einem Engel. Und dieser Engel sagt zu ihnen drei wesentliche Gedanken. Ich fasse die zusammen und das schauen wir jetzt gleich einmal näher an. Der erste war, habt keine Angst. Er ist auferstanden und nun geht. Schauen wir uns das der Reihe nach einmal an. Der erste Gedanke, den der Engel weitergibt, heißt, habt keine Angst. Eine kleine Beobachtung im Vers 1. Wir sind im Matthäusevangelium, Kapitel 28, die ersten 10 Verse. Wer es gerne auch selbst noch einmal mitlesen will, ansonsten hier an der Leinwand. Der erste Gedanke, am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Mir fällt hier was auf. An dieser Stelle startet die Tradition des christlichen Sonntags. Für die Israeliten war es der letzte Tag der Woche, der Sabbat, an dem sie den von Gott ausgewählten Ruhetag begangen haben. Die Christen sind dann dazu übergegangen, sehr schnell, ganz am Anfang schon, den ersten Tag der Woche als einen heiligen Ruhetag zu begehen, denn genau an diesem Tag ist ja Jesus auferstanden und hat die neue Schöpfung eingeleitet. Für uns heute kann ich mal Folgendes daraus ableiten. Vielleicht seid ihr einverstanden. Wenn nicht, müsst ihr mir es nachher sagen. Wir blicken nicht auf das Ende, sondern blicken auf den Anfang. Wir leben nicht im alten Bund, sondern im neuen Bund. Sonntag ist nicht Teil des Wochenendes, wie es zum Beispiel seit dem 1. Januar 1976 in der DIN-Norm 13.5.5 festgelegt worden ist. Es ist gesetzlich so, Sonntag ist Wochenende, der erste Tag der Woche ist Montag. Wir leben nicht im alten Bund, auch nicht in dem von 1976, sondern im neuen, am Anfang der Woche ist Jesus auferstanden. Und das entspricht ja überhaupt nicht unserem normalen Verständnis von Wochenende, oder? Freitag und jetzt geht's Wochenende los. Jetzt beginnt das Leben, vorher das war alles nur schwierig und schlecht. Aber Wochenende, so denken wir, so ticken wir. Aber überlegt doch einmal, was das ändern könnte, schon rein mental von unserem inneren Empfinden, wenn wir sagen, unsere Woche beginnt mit dem Sonntag, an dem der Tag der Auferstehung ist, an dem Hoffnung in unser Leben kommt. Damit bedeutet, du kannst diese kommende Woche im Segen des Gottes, der dich liebt und der ein Auge auf dich hat, beginnen. Egal, was du anpacken wirst, I don't like Mondays, das geht euch ähnlich so, obwohl bei mir ist es der freie Tag. Du fängst mit dem Sonntag an. Der Segen ist sozusagen dein Rückenwind. Überleg mal, ob das nicht vielleicht dieses Umparken im Kopf etwas Grundlegendes auch in dem, wie wir unsere Wochen gestalten, verändern könnte. Für Christen ist der Sonntag der Habt-keine-Angst-Tag. Und das kriegen wir am Anfang der Woche gesagt. Nur mal so als Einstieg, als erste Überlegung. Gehen wir einmal zu Vers 2. Da heißt es, plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Es steht hier gar nichts davon, dass diese Frauen, von denen wir gleich hören werden, dabei gewesen wären. als das Grab geöffnet wurde. Und die Männer, die das Grab bewacht hatten, die waren bereits auf dem Weg in die Stadt, um den obersten Priestern ganz genau zu berichten, was passiert war. Vers 11, den werden wir heute nicht mehr anschauen, da wird das nachgeholt in der Erzählung. Die Ereignisse beginnen mit einem ganz starken Erdbeben. Übrigens habe ich jetzt gerade noch heute Morgen gelesen, dass die Wissenschaft inzwischen festgestellt hat, das war Freitag, der 3. April 33, als Jesus auferstanden war. Sie haben also mit wissenschaftlichen Methoden geguckt, wann gab es Erdbeben, ne, so in den Erzgesteinsschichten, und haben tatsächlich ein Erdbeben damals 33 nach Christus festgestellt. Und es war ja, auch wie die Bibel sagt, nicht, dass der Herr auferstanden ist, der Vorhang ist zerrissen und es gab ein großes Erdbeben. Das nur mal so ganz nebenbei, ob das jetzt so ist oder nicht, aber es würde zumindest die biblische Erzählung auf wissenschaftlicher Basis bestätigen. Ist doch cool, oder? So, also, wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht. Es gab ein Riesenerdbeben. Wir gehen so zwischen 4 und 5 Uhr morgens an. Und da kamen diese Frauen ans Grab, noch vor Anbruch des Tages, heißt es in der Bibel. Und die Wachen, die sind bei diesem Moment vor Entsetzen förmlich zusammengebrochen. Wir müssen bedenken, das waren ja immerhin ausgebildete Berufssoldaten. Die hat so schnell nichts aus den Latschen gekippt. Kein Wunder, denn wir lesen hier, das Gesicht des Engels leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. In den Evangelien kann man dann später lesen, dass sie nicht ganz lang liegen geblieben sind, sondern ziemlich schnell wieder auf die Füße kamen und eben ganz schnell nach Jerusalem zu ihren Chefs gerannt sind. Also, wir merken aber hier, wieder ist ein Engel da, wo ganz entscheidende Dinge geschehen. Habt keine Angst, sagt er. Das sind seine ersten Worte. Habt keine Angst. Das haut die Soldaten aus ihren Sandalen. Die Frauen zittern vor Angst, was da läuft. Überlegen wir mal, als Maria davon hörte, dass sie schwanger wird vom Heiligen Geist. Für sehr viele Menschen auch völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar. Was waren die ersten Worte des Engels? Maria, hab keine Angst. Ja, die war nicht happy. Oh, ich bin schwanger. Und jetzt ganz schnell, ne, mit dem Test zum Mann und sagen, guck mal, ich habe eine Überraschung. Das ist ganz anders gelaufen damals. Und der Engel musste zu ihr sagen, Maria, hab keine Angst. Oder die Hirten auf dem Feld. Ja, das Erste, was sie hören, habt keine Angst. Die Herrlichkeit umleuchtet euch, aber keep cool. Und später bei den Aposteln, wenn wir da weiterlesen in der Bibel, heißt es immer wieder, ein Engel des Herrn ist da und beschützt die und sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir sind da. Und in der Beschreibung ist dann ganz oft die Rede von einer strahlenden Lichtkraft, von einer Reinheit des Glanzes. Und ich glaube, ein wenig davon zu erfahren, zu erspüren, was es bedeutet, wenn die Sündlosigkeit Gottes, wenn die Herrlichkeit, seine unglaublich nicht zu greifende Macht Menschen berührt, die auf dieser Erde leben. Wir können ja in unseren Filmen total tolle Effekte darstellen, oder? Mittlerweile sind die Effekte so toll, dass wir schon gähnen, ja? Das hier ist nochmal was ganz anderes. Die Freude, die Herrlichkeit der Umgebung Gottes macht Menschen sprachlos, erfüllt sie mit tiefer Angst. So etwas kennen wir hier nicht auf der Erde. Und das vielleicht noch am Rande bemerkt, bevor wir uns, das geht mir jedenfalls manchmal so, einen direkten, einen visionären Kontakt zu einem Schutzengel wünschen, sollten wir vielleicht sehen, die Menschen, die dieser Herrlichkeit Gottes begegnet sind, von denen die Bibel erzählt, die waren erst einmal tief erschrocken, bisweilen entsetzt. Und stellen wir uns bitte einmal vor, wie das sein wird, wenn der Schöpfer des Lebens einmal selbst wiederkommt. Wenn er sein Reich aufrichten wird, wie wir Christen glauben. Was das für ein Köpfeverdrehen geben wird, was für ein Entsetzen. Wo die einen niederfallen vor Anbetung, vor Freude und vor Glück und die anderen vor Entsetzen die letzten Ritzen suchen, die sich vielleicht verbergen könnten. Nun, dieser Engel, der schiebt diesen tonnenschweren Grabstein einfach so mal auf die Seite, die Erde bebt. Und dann setzt er sich noch ganz gelassen drauf. Lest nochmal nach, da sitzt der Engel sich auf den Grabstein. Ich finde das ein so mega cooles Bild. Stellt euch das vor. Da sitzt der Engel so locker auf dem Grabstein und sagt, fürchtet euch nicht. Das ist gar nicht so dieses heilige Bild, was wir manchmal vor Augen haben. Ich finde das unglaublich, fürchtet euch nicht. Was kann das römische Weltreich jetzt noch? Der Grabstein ist weggewälzt, wovor sie alle Angst hatten, wo es vorher hieß, und bewacht das Grab, ja gut. Nicht, dass die hinterher sagen, Jesus ist auferstanden, und dabei haben sie ihn nur geklaut. Nix haben sie ausgerichtet, mit den besten Soldaten. Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden ergriffen. Und jetzt sitzt der Engel da auf diesem Stein. Wisst ihr was? Ich glaube, als Leute unseres großen Gottes sollten wir weniger Angst vor dem haben, was uns Menschen tun können. Was haben wir für einen Druck am Arbeitsplatz? Was machen wir uns für einen Kopf, damit unsere Kinder die gute Noten in der Schule kriegen? Was ziehen wir alles ab, nur damit wir erfolgreich sind, damit uns irgendjemand mal vielleicht sagt, gut gemacht, du wirst befördert oder du kannst zumindest deinen Job behalten? Was machen wir alles in unseren Familienkreisen? Bloß, dass die Tante sowieso nicht wieder so gnätschig ist. Wovor haben wir so oft Angst? Der Herr ist auferstanden und er lebt. Der Engel sitzt auf dem Grabstein und sagt das. Leute, der Herr ist auferstanden. Luther, ich würde ihn mal so nennen, den Urvater der Poetry Slammer, hat es so auf den Punkt gebracht. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, er tut uns doch nichts. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ist das genial? Das festzuhalten, der Engel sitzt auf dem Stein, ein Wörtlein kann ihn fällen, der Herr ist auferstanden. Das Grab ist leer, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Nur über die Auferstehung selbst erfahren wir überhaupt nichts, oder? Auch interessant. Das Zweite, was der Engel sagt, ist, er ist auferstanden. Er redet also weit zu den Frauen und sagt Folgendes: Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Der Engel weiß also, die Frauen suchen den gekreuzigten Jesus. Übrigens den toten Jesus, nicht? Es mag banal klingen, aber die Frauen, die kommen zum Grab und sie erwarten nicht, dass sie Jesus finden, wie sie ihn kennen. Sie erwarten, dass da ein toter Mann liegt. Das ist nicht so banal, wie es vielleicht klingt. Ich stelle fest, dass diese Frauen von Jesus nicht loskommen, auch als er tot ist. Sie bleiben dran. Sie suchen Jesus von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Selbst wenn es aussieht, als wäre er tot. Ist das bei uns auch so? Gott ist tot, ist doch die Aussage heute, oder? Was glaubst du, wer du bist? Ja, ihr kennt doch diese Aufkleber früher, als ich jung war, da gab es die Autoaufkleber, Jesus lebt. Manchmal hat man es am Revers getragen. Ich habe dann auch immer so ein kleines rotes Schildchen getragen, in der Hoffnung, ich werde gefragt, ich bin nie gefragt worden. Weil den Leuten ist völlig klar, so ein Depp, Jesus lebt. Ja, ich habe lieber Werbung gemacht für AC/DC, so, ne. Darauf wurde ich dann auch angesprochen, auf dem T-Shirt. Hey, cool, du auch und so. Jesus lebt, Gott ist tot, Leute. Das haben unsere Philosophen, unsere Lehrer alle schon gesagt. Die Frauen suchen Jesus und sie suchen den Toten und sagen, wir kommen nicht los. Das kann nicht sein. Und dann kommt dieses Wort aus der Ewigkeit von diesem Engel, er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Was ist das für ein Triumph? Jesus wurde an der falschen Stelle gesucht. Und das eben ist bis heute nicht anders. Nehmt doch mal eure Freunde, nehmt mal die Familie, nehmt die Arbeitskollegen, die Menschen, mit denen ihr unterwegs seid. Wo überall suchen Menschen nach dem, was das Leben kraftvoll, sinnvoll, schön, lebenswert macht, oder? Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, seinen Alltag zu füllen mit Dingen, von denen man sich das verspricht, was einem das Leben gut macht. Aber nicht bei Jesus. Da nicht. Blaise Pascal wird mit dem Satz zitiert, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Manchem, der an der falschen Stelle gräbt, möchte man sagen, er ist nicht hier, weil du ihn mit deinem Verstand, mit deiner Wissenschaft, mit deiner Philosophie niemals finden wirst. Du kannst ihn nur mit dem Herzen finden, weil er wirklich auferstanden ist. Und der Engel weist jetzt hier noch ausdrücklich darauf hin, Jesus hat das doch genauso vorausgesagt. Hier haben sich doch die ganzen Jahrhunderte alten Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllt. Ihr habt überhaupt nichts damit zu tun, das ist passiert. Gott hat einen Plan mit euch, seit Millionen schon, Jahrtausenden, wie lange auch immer. Wir haben nichts damit zu tun, es ist geschehen. Die Erlösung ist da und wir haben sie nicht erworben, wir haben nichts dazu beigetragen und wir werden es auch in Zukunft nicht tun können. Und wenn du sagst, das kann ich überhaupt nicht glauben, dann prüf das doch mal ganz ehrlich. Versuch doch mal einen neuen Ansatz. Weißt du, wenn du immer nur die gleichen Fragen stellst, wirst du auch immer nur die gleichen Antworten bekommen. Damals haben die Frauen von diesem Engel die Einladung bekommen, kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Kommt, prüf selbst nach. Und das gilt auch jetzt, das gilt heute, was Gott tut, das kann man nachprüfen. Da haben nicht irgendwelche Christen der ersten Stunde irgendwas erfunden. Und auch die vielen Gemeinden, die es bis heute gibt, die haben nicht einmal was erfunden, sondern da gibt es Erfahrungswerte. Und das hält jede Untersuchung stand. Es ist so, wer sucht, wird finden. Und wenn du an der Wahrheit interessiert bist, dann geh jetzt nicht Ostereier suchen, sondern geh schnell los. Und hier heißt es, und sagt den Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Und merkt euch, was ich euch gesagt habe. Das ist der dritte Gedanke. Geht. Probiert's aus. Sagt's weiter. Bleibt nicht stehen. Weil Gott immer einen Auftrag für Menschen hat, die ihn suchen, die mit ihm leben. Und dieser Auftrag ist ein guter Auftrag. Viele Jahre später hat einmal einer, der hieß Paulus, in einem Brief an eine Gemeinde folgenden Satz geschrieben. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Nochmal kurz rekurrieren auf Sonntag als ersten Tag der Woche. Sonntag bedeutet, du kannst jetzt in diese Woche reingehen und du kannst etwas verändern in deiner Umwelt. Du kannst etwas Gutes, du kannst Licht hineinbringen. Und ich weiß, dass du schwierige Lebensumstände hast. Ich weiß, dass manches nicht läuft. Ich weiß, dass diese schwierige Untersuchung im Krankenhaus am Donnerstag um 8.30 Uhr sein wird mit dem Computertomographen. Ich weiß das. Aber du bist berufen zu guten Taten. Du bist berufen, meine Hoffnung, die ich dir gebe, in diese Welt zu tragen. Und das wird dich verändern und das wird das Umfeld verändern, in dem du unterwegs bist. Schau nicht auf deine Unzulänglichkeiten, schau nicht auf dein Elend, deine Machtlosigkeit, deine Kraftlosigkeit, dein Alter, dein Geschlecht, deine Schulbildung. Schau nicht auf die Dinge, von denen du sagst, ach, ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts, ich bin nichts wert. Sondern schau zurück auf Sonntag, den ersten Tag der Woche. Und dieser Tag sagt dir, der Herr ist auferstanden, er lebt und seine Kraft ist mit dir. Was also können dir Menschen tun? Was ist mit dieser Beziehung, in der du lebst und von der du genau weißt, die ist nicht gut für mich? Was ist der Kontakt zu diesen Menschen, mit denen du da zusammen unterwegs bist? Und du weißt genau, das sollte ich eigentlich nicht tun. Gott sagt, sei mutig, sei stark und tu, was gut und was richtig ist. Und bevor die Frauen jetzt gehen, erfahren sie noch, ich habe es gerade eben vorgelesen, sie werden Jesus begegnen. Also machen sie sich gleich auf den Weg. Und ich stelle fest, wer sich aufmacht, damit er Jesus begegnet, der wird ihn auch treffen. Aber das hat dann schon damit zu tun, dass wir den Elfenbeinturm, unsere intellektuell distanzierte Betrachtungsweise mal verlassen. Dass wir uns aus der Komfortzone unsere bisherigen Anschauungen mal entfernen. Das gilt übrigens auch für uns Frommen. Was sagen wir oft alles, was möglich ist im Reiche Gottes, ja? Und was nicht? Und da gibt es dann nur mal für uns Interne, ne? Thema Heiliger Geist, dass Leute gesund werden, wenn man die Hände auflegt. Das machen nur die bestimmten Leute, das gibt es bei uns nicht. Verständnis von einzelnen theologischen Fragen. Wir machen das richtig, die anderen nicht. Was wissen wir schon von der Freiheit der Kinder Gottes? Wagen wir auch mal einen neuen Schritt? Vertrauen wir diesem Gott, dass er auch mit uns neue Schritte gehen kann? Über das, was wir immer so machen, wie wir das halt so machen. Und für diejenigen von Ihnen, die sagen, ich kann das immer noch nicht glauben, das ist ein schönes Symbol mit diesem Kreuz und diesen Blumen. Ja, das ist es ja tatsächlich. Wie ist denn das? Ich habe das gerade eben als Elfenbeinturm Ihrer Gedanken beschrieben. Das hohe Ross, das Vernunftdenken, das nicht sein kann, was ich mir nicht vorstellen kann. Und dass irgendwelche ganz namhaften Leute gesagt haben, Gott ist tot. Ich habe mal einen Spruch gelesen, war irgend so ein Cartoon, da hat jemand an die Wand geschrieben, Gott ist tot, Nietzsche. Dann hat einer drunter geschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. Was können uns Menschen tun? Wagen wir mal einen neuen Schritt. Die Frauen waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. Stell dir mal diese beiden Elemente zusammen. Zu Tode erschrocken und außer sich vor Freude. Ne? Also wenn ich meine Frau ansehe, dann bin ich manchmal außer mir vor Freude, aber zu Tode erschrocken bin ich eigentlich nie. Ja? Also das geht eigentlich nicht zusammen, oder? Doch. Wenn du dem Auferstandenen begegnest, dann haut das alles über den Haufen. Es ist unglaublich. Und doch ist es wahr. Alle Evangelien und die Apostelgeschichte berichten von einer großen Anzahl von vielen Begegnungen, von vielen Menschen. Die Zeit reicht heute Morgen nicht aus, um das auch noch zu beleuchten. Es gibt so viel, was dafür spricht, dass das wahr ist. Aber wir, 2000 Jahre später, wissen es natürlich besser. Jesus kommt ihnen entgegen. Die Frau laufen so schnell sie können. Jesus handelt. Und Jesus lässt sich damals schon nicht zwingen, dass man das von ihm bekommt, was die Leute sich vorstellen. Er handelt, wie er will und wann er will. Lassen wir uns darauf ein? Jetzt ist die Reaktion der Frauen interessant. Sie liefen, Vers 9, zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Und hier geht es nicht um irgendeine substanzlose Spiritualität oder um philosophisch feingeistige Deutelei. Was könnte das denn sein? Nicht? Wenn ich manchmal bei Beerdigungen bin und dann gibt es da so diese Trauerredner und dann wird davon gesprochen, dass der Tote ja eigentlich gar nicht tot ist, sondern dass er, ich würde mal sagen, immer bei uns ist, wenn wir an ihn denken, er ist quasi im Zimmer nebenan. So Sachen muss ich mir anhören. Einmal musste mich meine Frau richtig festhalten, dass ich nicht aufgesprungen bin. Leute, die Frauen laufen hin und Jesus steht da, die fallen vor ihm nieder und fassen ihn an die Füße. Das ist real. Jesus ist nicht da, weil ich gerade mal an ihn denke. Er sitzt nur im Nachbarraum, deswegen sehe ich nicht. Die Begegnung mit Christus ist eine handfeste Sache, eine konkrete Angelegenheit. Der Auferstandene hat eine wiedererkennbare Gestalt. Übrigens, wenn Christen selbst einmal auferstanden sind, werden sie auch leibhaftige Personen sein. Und ich möchte aus dem Text heute eine letzte Beobachtung ableiten. Es heißt hier, Jesus sagt ja nochmal in Vers 10, habt keine Angst. Dann gibt er ihnen den Auftrag, sie sollen jetzt von der Auferstehung weitersagen. Und ich glaube, das müssen auch Menschen in Gemeinden immer wieder hören. Sagt euch das weiter. Gebt euch die Hoffnung weiter. Ihr seid, wenn ihr miteinander unterwegs seid, seid ihr auch so oft verzweifelt, seid ihr so oft hoffnungslos, steht ihr so oft vor wirklich wichtigen und schweren Aufgaben. Sagt euch das gegenseitig, telefoniert miteinander, schreibt eine WhatsApp oder Threema oder macht mit, egal was. Am besten ihr besucht euch und sagt, du, wir beten zusammen, der Herr ist auferstanden und ich bin dabei. Geh mit mir in diese schwierige Situation. Manche, die bei uns als Kranke schon manches durchmachen mussten, wir haben ja dann so Gebetsnachrichten per E-Mail und so, und die allgemeine Erfahrung ist immer, dass ihr uns zurückmeldet, das hat euch so geholfen, so gut getan. Und ihr habt dann reingeschrieben, ich glaube daran, dass Gott da ist und dass er dich gesund macht, dass er dich in seiner Hand hält. Das ist ein Trost. Erinnern wir uns daran, der Herr ist auferstanden. Sagen wir das anderen und sagen wir das auch in unserer Umgebung, egal ob die Leute lachen oder sich ärgern. Und jetzt ändert Jesus die Anrede, wie er seine Jünger nennt. Bislang hat er sie ja Jünger genannt und jetzt sagt er Brüder. Und in unserem gesellschaftlichen Kontext heute dürfen wir auch sagen Schwestern. Es war damals eine andere Kultur. Das ist mit diesem Wort sicher auch gemeint. Im Hebräerbrief später sagt jemand anderes, der den schreibt, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Und deswegen dürfen Christen zu Gott Vater sagen, weil Jesus unser Bruder geworden ist, der Sohn Gottes. Damit sind wir Kinder des Höchsten. Und allein in dieser Formulierung ist das zu finden, dass Jesus nicht mehr sagt Jünger, sondern er sagt, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Und das weist dann schließlich hinaus, und damit möchte ich schließen, auf diese endzeitliche Vollendung. Dann, wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich hier aufzubauen. Und das hat mit Ostern, das wir heute feiern, angefangen. Und dann werden wir Christus gleich werden, damit er, der Christus, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Eine Familie. Wäre wunderbar, wenn wir alle dabei wären. Das heißt also, Auferstehung bedeutet, habt keine Angst, er ist auferstanden. Und nun geht. Friede sei mit euch. Amen.